Auch heute hat es im Land fast unglaubliche 30 Grad gehabt und das am 8. April. Wir hoffen, es geht Ihnen dennoch möglichst gut. Herzlich willkommen bei Wild umstritten. Heute unsere Themen. Egisto Ott, das war ein Spion der FPÖ. Das sagt heute zumindest die ÖVP. 350 Kinder oder 14 Schulklassen im Monat ziehen derzeit von Syrien nach Wien. Die Stadt zeigt sich damit überfordert. Und der Terroranschlag der Hamas auf Israel ist bereits ein halbes Jahr her. Wann wird der Gaza-Krieg enden? Das besprechen wir mit unseren Gästen. Ich freue mich sehr, dass Veronika Barmena wieder bei uns ist. Schön, dass Sie da sind. Sie sind Buchautorin und Vorsitzende der Gemeinwohlstiftung Kommun.
Hallo, danke für die Einladung.
Dann herzlich willkommen auch an Andreas Mölzer, FPÖ-Legende, Buchautor und auch Krone-Kolumnist. Schön, dass Sie da sind.
Grüß Gott.
Und Matthias Winkler, Sacherchef und seinerzeit auch Pressesprecher im Finanzministerium gewesen. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung. Schönen Abend.
Thema 1, der Spionageskandal rund um den ehemaligen Verfassungsschützer Egisto Ott ist zumindest für die meisten von uns hochkomplex. Für die ÖVP ist das Ganze aber schnell erklärt. Egisto Ott ist ein Spion der FPÖ. Und Andreas Hanger von der ÖVP, der möchte das heute sogar wie folgt beweisen können.
Wir kennen einen Chat vom Herrn Jennewein, wo der Herr Jennewein an den Herrn Ott schreibt. Ich betone, der Herr Jennewein schreibt an den Herrn Ott. Ab März, April beginnt die BVD-Umstrukturierung. Ich habe Ihnen das Organigramm gerade gezeigt. Und du wirst da jedenfalls mit dabei sein. Rufzeichen, Rufzeichen, Rufzeichen. Und er meint damit den Egisto Ott, weil er ihm ja den Chat schreibt. Und da kommt noch, wir werden für alle, die da mitgeholfen haben, eine gute Lösung finden. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, Andreas Hanger hat es sich auf der Zunge zergehen lassen, Herr Mölzer. Schauen wir uns konkret an, Hans-Jörg Jennewein, der war Abgeordneter der FPÖ, er war dann auch Sicherheitssprecher der FPÖ und dieser Hans-Jörg Jennewein schreibt an Egisto Ott. Hat Herr Hanger recht, der Herr Ottwein?
Ja, diesen Schriftverkehr wird sicher gegeben haben. Und es hat der Herr Ott offenbar Kontakt gehabt, nicht nur zur FPÖ, auch zur FPÖ, auch zu Peter Pilz, wie wir wissen. Er hat unter der ÖVP und der ÖVP-Innenministern über Jahrzehnte eine Karriere im BVD gemacht. Er ist dann nach eigener Angabe SPÖ, aktives SPÖ-Mitglied, hat Jörg Haider bewundert, angeblich. Ne? Also, wobei da in Kärnten ja keiner einen guten Jörg vorbeigekommen ist, ne? Ohne das Du-Wort und so weiter, das konnte der liebe Jörg Haider. Und er hat sicher, da bin ich überzeugt davon, sich beim neuen Innenminister damals im Jahr 2017, nämlich bei Herbert Kickl auch angedient, um offenbar nicht nur da für das BVD zu arbeiten, sondern scheinbar auch für ausländische Mächte Informationen zu sammeln. Das ist eine Tatsache, eine bedenkliche Tatsache, die die Justiz auch wirklich aufklären muss. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn der Herr Hanger als parlamentarischer Kettenhund in dem Fall des Bundeskanzlers, da jetzt im Wahlkampf diese Töne spuckt, dann ist das halt das Gleiche, wie wenn von der anderen Seite dann gesagt wird, das ist ein ÖVP-Spion oder andere, wir sagen, es ist ein SPÖ-Spion, wenn er Mitglied ist. Ne? Also das ist, nehme ich nicht so ernst, das sind Wahlkampftöne.
Na gut, Andreas Hanger, also Zitat Andreas Mölzer, ein parlamentarischer Kettenhund, der halt, das ergänze ich jetzt, hier kläfft, aber das Ganze hat nicht viel Substanz, höre ich daraus.
Ich würde es noch einmal um eine Dimension erweitern. Wir sind mitten im Wahlkampf. Ja. Mhm. Und wir sind mitten in einem eigentlich Wahlkampfausschuss und nicht Untersuchungsausschuss. Und deshalb, und ich bedauere das, weil ich glaube, dass es ein ernstes Problem ist, das jetzt auf einer politischen Hickhack-Ebene letztlich um die Substanz kommt, die es vielleicht oder befürchte ich hat. Wir saßen hier an diesem Tisch in unterschiedlichen Konstellationen schon öfters, haben immer wieder über BVD diskutiert. Eigentlich sollte man gar nichts drüber wissen, gar nichts drüber diskutieren, sollte es nicht in den Medien sein. Fakt ist, dass diese eigentlich Einheit der Polizei zum Schutz unseres Landes mit vielen Informationen permanent durch die Medien geistert. Und jetzt ist es halt der Herr Ott. Vor kurzem haben wir diskutiert, dass man auch andere Spione aus Österreich ausweisen mussten. Also da tut sich eine Gemengenlage auf, die, glaube ich, größer ist als die politische Dimension, die das gerade ja, hat im Rahmen des U-Ausschusses.
Aber die wird eben ganz konkret diskutiert, diese an sich ist zunächst nur politische Diskussion?
Ich glaube nur, dass das Thema viel größer ist, als die politische Dimension heute hergibt.
Wichtig, dass Sie das dazu gesagt haben, weil bleiben wir dabei. Also tatsächlich, politisch wird das diskutiert, was das sicherheitspolitisch betrifft, eher weniger. Frau Born-Mehner, dann gibt es dann den Konter auch von der FPÖ. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker, der scheint Andreas Hanger jetzt auch nicht wirklich ernst zu nehmen. Hören wir da kurz rein.
Der Kollege Hanger, der tritt jeden Tag mit irgendwelchen skurrilen neuen Aluhüten auf. Ja. Das ist mittlerweile schon fast... amüsiere mich jeden Tag über den Herrn Hanger, wie kreativ er sein Ziel verfolgt, die FPÖ irgendwie anzuschütten. Und ganz ehrlich, sollte es derartige Chats geben, die ich nicht kenne, wäre es wohl vernünftig, wenn es dazu den Herrn Jennewein und den Herrn Ott fragen und nicht uns, weil ich kann jetzt die Kommunikation von Dritten auch nicht da jetzt irgendwie erklären oder interpretieren.
Gut, also ist das jetzt eine Aufarbeitung oder eigentlich nur Wahlkampf, wie der Herr Winkler sagt?
Es sollte jedenfalls eine Aufarbeitung sein und ich bin halt jedes Mal wieder schockiert, wenn solche Geschichten aufkommen, weil ich mir immer wieder denke, was in Österreich innerhalb von kürzester Zeit alles ans Tageslicht kommt, ist, wenn es eine Fernsehserie wäre, dann würde jeder sagen, das ist so dermaßen unrealistisch und so dermaßen schlecht.
Das wäre eine schlechte Serie, das glaube ich auch.
Ich sage also, selbst wenn wir uns jetzt Serien wie House of Cards und so weiter vorstellen, dass das, was in Österreich passiert, da passiert, glaube ich, in einer Woche fast mehr als dort in einer Staffel. Also es ist schon äußerst bedenklich und das zeigt halt schon, dass die Zustände, die wir in unserem Staat haben, äußerst erschütternd und erschreckend und bedenklich sind. Und jetzt habe ich das Ganze so ein bisschen humoristisch dargestellt, aber man darf halt nicht vergessen, das hat ja für manche auch wirklich tatsächlich Konsequenzen. Es wurden ja auch Daten und Informationen geleakt, es wurden unter anderem auch die Adressen von Antifaschistinnen veröffentlicht. Am Tag nach der Veröffentlichung waren bei denen zu Hause dann Schmierereien an der Haustür, war ein Türschloss zugeklebt. Das heißt, das hat ja auch reale Auswirkungen auf reale Menschen. Und das ist ja auch gefährlich. Also ich nehme es inzwischen schon mit Humor, aber eigentlich sollte es nicht lustig sein, sondern eigentlich sollten wir uns wirklich Gedanken darüber machen, was das für die Bevölkerung heißt. Weil ja, das BVT wäre ja eigentlich ein wichtiges Amt, das ja eigentlich zu unserem Schutz da ist und nicht dafür, um gerade Antifaschistinnen oder gerade Menschen, die politisch links gesinnt sind, dann noch in Gefahr zu bringen.
Oder Menschen, die in Russland halt in Ungnade gefallen sind.
Ja, aber ist es nicht so, dass dieser Karawanken James Bond, der da jetzt enttarnt wird als russischer Spion, dass das eigentlich eine Nebenrolle ist? Die Hauptrolle war ja doch, wenn ich das richtig sehe, diese Wirecard-Geschichte mit dem Herrn Masalek, der da gemeinsam mit dem Parlamentspräsidenten in Moskau diniert hat und so weiter, und der jetzt offensichtlich als Spion in Moskau oder in Russland sitzt, ne? Und der ja scheinbar mit diesem Ott zusammengearbeitet hat, wenn das stimmt. Ich meine, man kann ja nur Relata Referro, kann nicht das sagen, was man in den Medien liest.
Ne? Wer hat denn da ist die Verantwortung im Grunde? Naja. Einfach gesagt, ÖVP und FPÖ schieben sich da gegenseitig die Schuld zu?
Ja, das ist die Frage, ob es eine politische Verantwortung gibt, wird es wohl geben müssen. Ne? Die Sache ist wahrscheinlich dieses BVT, das ja dann aufgelöst wurde, ne? Wo ich einmal annehme, dass Kickl mit dieser sattsam bekannten Hausdurchsuchung, die es damals gegeben hat, geglaubt hat, in einem Saustall, der über Jahrzehnte unter ÖVP-Führung gestanden ist oder Ministern, aufräumen zu müssen. Ne? Dass das scheinbar auch nicht so gelaufen ist, will ich gar nicht leugnen. Ne? Aber auf jeden Fall hat sich dort eine Blase etabliert, da wissen wir ja davor, Vorgesetzte von Herrn Ott hat sie ja nach Dubai, glaube ich, abgesetzt. Ne, dieser
das soll dort sein,
das ist ja alles, also das war aber einer der Chefs im BVT, das ist ja alles ungeheuerlich. Ne? Und wie Sie sagen, die werden verantwortlich für die Sicherheit des Landes, ne? Und dann solche Geschichten, ne? Wo man also mit den Russen und was weiß ich, mit wem noch geheimdienstlich kooperiert. Ne? Also
aber, abenteuerlich. Aber Herr Mölzer, jetzt glaube ich ja auch nicht, dass der Herr Hanger da jetzt irgendwie... Ja, lebhafte Fantasie hat, der wird irgendwie seine Gedanken schon auf irgendetwas fußen. Nein, es wird ja dann ihrer Partei dann ja auch immer vorgeworfen. Zum Beispiel gab es da ja einen Chat da auch mit dem Christian Hafenecker, wo Heinz-Christian Strache dann auch ersucht hat, um einen Gedankenaustausch zwischen Russland und jungen Beamten in Österreich über die Verwaltungsakademie. Da müsse man ja da etwas möglich machen können. Bitte fixiert da etwas. Das wird dann immer nur hergenommen, dass das da ja doch irgendwie ein Interesse...
Das mag schon sein. Das war ja noch in einer Zeit, wo wir also nicht vergessen dürfen, da hat der Herr Bundespräsident noch dem Putin gratuliert, was weiß ich, zu irgendeinem Jubiläum oder zu einer Wiederwahl. Das waren Zeiten, wo der Leitl als Chef der Bundeswirtschaftskammer, ne, da die besten Beziehungen gepflogen. Es waren Zeiten, wo man stolz war, dass die ÖMV da Verträge hat, die man bis heute nicht kennen. Ne? Und da hat auch ganz offensichtlich die FPÖ geglaubt, dass es sinnvoll wäre, mit dieser Putin-Partei zu kooperieren. Das ist überhaupt keine Frage. Ne? Inzwischen schaut die Welt ja anders aus. Es gibt den Krieg, den Ukraine-Krieg und, und. Das ist natürlich klar. Ne? Aber Man soll die Kuh im Stall lassen. Es haben alle Parteien oder Repräsentanten aller Parteien damals geglaubt, noch immer geglaubt, gute Beziehungen haben zu müssen oder zu sollen.
Aber
auch offenbar die FPÖ.
Wenn ich da widersprechen darf, die FPÖ hat schon eine besondere Rolle, wenn es um die Freundschaft zu Russland geht. Nicht nur in Form dieses Freundschaftsvertrags, von dem wir alle wissen, sondern auch in der Form, dass FPÖ-Medien oder Medien, die der FPÖ sehr, sehr nahe stehen, bis heute extrem russlandfreundlich berichten, dass da 1:1 Propaganda-Interviews mit russischen Botschaftern veröffentlicht werden, dass da Massivstimmung gegen die Ukraine gemacht wird. Und die FPÖ hat ja auch im Zuge des Ukraine-Krieges, des Angriffskrieges von Russland, immer wieder beteuert, dass sie eigentlich schon eher tendenziell auf der Seite von Putin sind, obwohl das, da sind wir uns alle einig, ein schwerer Kriegsverbrecher
ist. Das stimmt so
also
nicht.
Also die FPÖ hat da schon
das stimmt
Problem.
So nicht. Es ist eher die Haltung, dass man sagt, Adiatur et altera pars, man muss auch die andere Seite sehen als neutrales Land. Das glaube ich an sich auch.
Was aber nicht,
Moment, was nicht heißt, dass man das befürwortet, ne, dass da Putin oder die Russen ein anderes Land angreifen. Das ist klar. Aber schauen Sie, da hat der Herr Walser, wie wir das letzte Mal da gesessen sind, vor einem guten Monat gesagt, die Geschichte schaut so aus. Ne? Die Ukraine kann nicht gewinnen, Putin darf nicht gewinnen. Das bedeutet, dass man irgendwo reden wird müssen. Irgendwo mit irgendwem, auch mit den Russen. Ne? Und das ist, glaube ich, die Haltung der FPÖ.
Aber Herr Winkler, wir werden die eigentliche Aufarbeitung wohl hier gar nicht schaffen. Bei uns ist in der Sendung schon gar nicht. Aber interessant ist, die ÖVP fährt da schon mit schweren Geschützen auf. Für Andreas Hanger ist zum Beispiel heute wieder einmal klar, Herbert Kickl, der FPÖ-Chef, der ist einfach ein Sicherheitsrisiko.
10 offenbart für uns ganz klar, Herbert Kickl hat die Sicherheit Österreichs an Russland verraten.
Ja, ich lausche dem und ich lausche auch unserer Diskussion bisher. Es ist halt die wesentlich kleinere Dimension des ganzen Themas, nämlich die politische, jetzt Priorität 1. Ich würde die Priorität ganz woanders sehen, nämlich auf diesem mulmigen Gefühl, das uns alle beschleicht. Hier sind zentrale Informationen erstens für quasi jeden Beamten des BVD zugänglich. Der Herr Ott ist jetzt ein, glaube ich, 61-jähriger Kärntner, ein letztlich kleiner Beamter unter Anführungszeichen, jedenfalls nicht in zentraler Rolle und hat offensichtlich zu sehr vielen Informationen Zugang gehabt und hat vielleicht, wahrscheinlich, wir kennen ja auch nur die Medienberichte, diese Informationen vielleicht sogar verkauft.
Ja, aber die Frage ist, ist dann Herbert Kickl ein Sicherheitsrisiko?
Naja, ich möchte nur die unterschiedlichen 2 Dimensionen herausarbeiten und das ist in Wahrheit das große Problem und der große Skandal daran. Gepaart mit der Situation, dass keiner jener Redner, die wir jetzt gerade gehört haben, auch nur im Ansatz einen Beitrag zur Aufklärung bringt. Punkt 1. Auch die jetzige Einheit also die Nachfolgeorganisation des BVD sollte in Wahrheit längst ESN, schon aktiv sein, um da mal Fakten zu schaffen, die auch transparent auf den Tisch gehören. Das, was wir gerade diskutieren und wo der Herr Hanger auch wieder mitten im Wahlkampf, und das ist ja aus Gestik, Mimik, Rhetorik, alles wunderbar herauslesbar, das jetzt zuspitzt auf den Herrn Kickl und den als Sicherheitsrisiko darstellt. Für mich ist das nicht die zentrale Diskussion. Ja, und ich glaube, für diese Behauptung gibt es bis jetzt einmal zu wenig Fakten. Ja, also weil der Herr Ott war SPÖ-Parteimitglied, der hat mit dem Herrn Pilz Informationen ausgetauscht, der ist unter ÖVP-Ministern groß geworden und hat sich halt auch, wie ein Herr Kickl Innenminister war, dort angedient, wahrscheinlich um Karriere zu machen, sich wichtig zu machen. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Und jetzt diskutieren wir das ganz spitz. Jetzt wird der Herr Kickl am Donnerstag, glaube ich, im Untersuchungsausschuss aussagen. Alle werden sich darauf stürzen. Der wird in einer großen Show wieder das Gegenteil versuchen zu beweisen. Und dann bleibt diese Diskussion stecken in einem politischen Hickhack, aber in der Sache selber sind wir nicht weitergekommen.
Das ist ja typisch österreichisch.
Drum bin ich so skeptisch bei dieser politischen Diskussion und der Art und Weise, wie sie geführt wird.
Ist Herbert Kickl ein Sicherheitsrisiko?
Ja.
Für Sie? Ja?
Ja, aber nicht nur deshalb, sondern da fallen mir auch noch ein paar andere Gründe ein. also da gibt es so viele Gründe, da müsste ich jetzt einmal lange ausholen und mehrere Punkte aufzählen. Was aber jedenfalls evident ist, ist, man sagt ja nicht ohne Grund, der Fisch stinkt am Kopf zuerst. Und wir alle wissen, wie dieses Ressort und wie dieses dazugehörige Ministerium in den letzten 30 Jahren geführt worden ist und von wem. Und dementsprechend kann man sich schon fragen, wie es möglich ist, dass in einem Amt solche Strukturen herrschen und sowas möglich ist. Dass ein Beamter eben wirklich über Jahre hinweg solche heiklen Informationen sammelt und die auch an Dritte weitergibt. Und da darf man schon die Frage stellen, wie, was für eine Führung steht da dahinter und wie war das möglich? Und wenn dann zusätzlich noch solche Chats auftauchen, eben zusätzlich zu dem, dass halt eine Russland-Nähe zwischen FPÖ und Putin einfach evident ist, dann werden wir am Ende des Tages auf jeden Fall drüber reden müssen, was es A von Seiten der Wirtschaft wie Raiffeisen und Co. für Verbindungen zu Putin gibt, warum es zu diesen Verträgen gekommen ist, die wir alle nicht kennen mit der OMV. Das war ja der Kanzler Kurz, der das damals auch maßgeblich gemacht hat. Und wie es eben zu sowas kommen kann. Und natürlich braucht es da Konsequenzen. Ich meine, wir müssen in Österreich doch bitte endlich einmal an den Punkt kommen, dass wir wie ein solides Land, wie unser Nachbarland Deutschland zum Beispiel, A, einmal die Verantwortungsfrage stellen, B, auch über Rücktritte reden, die es in Österreich nie gibt. Wenn, dann tritt man zur Seite und das ist schon ein Kampf. Und drittens, dass wir endlich einmal an den Punkt kommen, dass sowas wirklich ernst genommen und solide aufgearbeitet wird. Weil, wie gesagt, ich erinnere daran, es ist skurril, es liest sich alles wie ein extrem schlechter Groschenroman, aber am Ende des Tages bringt das Menschen tatsächlich in Gefahr.
Aber... Jetzt muss ich natürlich auch Sie fragen, Herbert Kickl, ein Sicherheitsrisiko. Ja. Was ich da anhänge...
Das tiefe Böse, ein Rechtsextremist, ein Sicherheitsrisiko, ein böser Mensch, der Orbanistan, also Österreich urbanisieren will, das sind alles Töne. Der Mann ist mit seiner Partei, mit der Partei, der ich auch nach wie vor seit vielen, vielen Jahren angehöre, der stimmenstärkste in den Umfragen. Und so wie es ausschaut, wird er die Wahl gewinnen. Und je klarer das ist, desto hysterischer werden diese Töne. Und es ist, ich meine, das gehört zur Demokratie, Wahlkampf und ich habe auch für Polemik Verständnis. Aber letztlich fragt man sich, der Bürger nämlich, ne, der Wähler, werden die Leute irgendwann einmal wieder zusammenarbeiten für das Land und für uns als Bürger? Wird der Herr Hanger mit seiner Partei, mit einem Menschen, der ja für ihn das Letzte ist, offenbar politisch zumindest, jemals zusammenarbeiten können und so? Und ich glaube, das sind alles Beiträge, ich verstehe es wahlkampfbedingt, ne, da haben Sie natürlich völlig recht, ne, aber letztlich sind es Beiträge zur Politikverdrossenheit, weil die Leute sind ja nicht blöd, ne, die denken sich ja was dabei.
Aber die Redebeiträge von Herbert Kickl auch außerhalb von Wahlkämpfen sind jetzt auch nicht besonders
wertschätzend. Ich nehme da niemand aus. Okay. Das ist allgemein eine Frage der politischen Kultur. Ne?
Ich glaube, das Sicherheitsrisiko wird insofern evident, als dass wir neuerlich auf einen Fall nicht selbst draufgekommen sind, sondern einen ausländischen Geheimdienst, nämlich den CIA gebraucht haben, der uns auf dieses Thema aufmerksam gemacht hat. Das sind, glaube ich, die großen Sicherheitsrisiken. In Summe ist in dieser Einheit, glaube ich, gerade nichts ordentlich und nichts und wenig funktioniert. Umso dringender, weil das auch so eine wichtige Institution wäre, nicht gegenseitige Schuldzuweisung, sondern da könnte man sich wirklich parteiübergreifend hinsetzen und sagen, das ist ein so zentrales Thema unseres Landes und von so zentralen Sicherheitsfragen getragen, da müssen wir uns jetzt hinsetzen und gemeinsam und nur gemeinsam eine neue Ordnung schaffen. Da ist meiner Meinung nach relativ wenig Platz für parteipolitisches Kalkül mitten im Wahlkampf. Jetzt kann man über den Herrn Kickl und seine Aussagen diskutieren etc. Aber was passiert, wenn der Herr Hanger so quasi so zuspitzt? Das wird jetzt am Donnerstag, wie zuerst schon gesagt, im Untersuchungsausschuss eine große Spitze erleben und das wird dort die Kickl-Show. Und der freut sich drüber und nachher wird ihm das nicht beweisbar sein und es wird ihn einmal mehr unterstützen auf seinem Weg zur nächsten Wählerstimme, die alle sagen, naja, das sozusagen konnte ihm jetzt erneut nicht nachgewiesen werden und dass er nicht umbringt, macht ihn nur härter. Das ist die Befürchtung, die ich habe. Und in der Substanz, im Problem selber, sind wir genau gar nicht weitergekommen. Das ist aber das, was die Leute interessiert.
Okay. Dann vielleicht hier Fakten für die Zuseherinnen und Zuseher. Tatsächlich 2,5 Jahre lang war Herbert Kickl Innenminister im Diensten der FPÖ. Die knapp 20 Jahre davor waren die Innenminister allesamt von der ÖVP. Aber, Herr Mölzer, das ist dann noch was aufgetaucht. Oder die ÖVP hat darauf aufmerksam gemacht, aus dem Jahr 2019. Mhm. Das war kurz vor Ibiza, also da war Schwarz-Blau mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache noch ganz normal im Amt. Da sind Chats aufgetaucht, die belegen sollen, dass die FPÖ mit Steuergeld rechte Medien mit Inseraten versorgt haben soll. Da schreibt etwa damals Vizekanzler Heinz-Christian Strache, die freien Medien bitte nach wie vor mit Inseraten betreuen, aber auch die Inhalte dort müssen sich rasch im Sinne der FPÖ wiederfinden. Außer InfoDirekt, die jetzt vor der EU-Wahl zu verprellen, wäre ein Schuss ins Knie, meint der Christian Hafenecker. Wochenblick unzensuriert und alles Roger, bitte inserieren, meint Strache. Und InfoDirekt lassen wir jetzt einmal dunsten, meint Christian Hafenecker. Genau, meint Strache. So, bitte, Herr Mölzer. Was?
Ja, wird schon so sein. Ich habe diese Chats auch schon, in irgendeiner Zeitung schon gelesen.
In der Kronenzeitung, ja.
Und ja, also, passt eh. Auf jeden Fall. Und das wird schon so sein. Ich weiß nur, ich habe ja selber ein Wochenmagazin, das eher rechts zu verorten ist. Und ich weiß also sehr genau, was in der Zeit, in der die FPÖ in der Regierung war, gegangen ist. Und zwar ist gegangen ein halbseitiges Inserat vom Verteidigungsministerium für 1.500 Euro plus Mehrwertsteuer plus Werbeabgabe. Das war das, was man sagt, von Steuergeld. Und das ist halt so, wir wissen alle, dass die Medien, alle, ich weiß nicht, ob das Haus hier, auch von Regierungsinseraten gelebt haben. Wir wissen, wir kennen die Geschichte mit dem Österreich und mit den Meinungsumfragen und. Und das war natürlich so und das hat sicher auch die FPÖ, und ich sehe eigentlich nicht, was daran verwerflich ist, ihr nahestehende Medien mit entsprechender Information auch über bezahlte Inserate natürlich bedient.
Das ist, also vereinfacht gesagt, Frau Born-Mehner, eine rechte Partei inseriert bei rechten Medien. Das ist ja jetzt nicht das Verbrechen, oder?
Doch, ich finde das schon verwerflich, weil in meiner naiven Vorstellung sollte es ja tatsächlich so sein, dass Medien anhand ihrer Berichterstattung, anhand ihrer seriösen Arbeit, anhand der Qualifikation der Journalisten und Journalistinnen, anhand der Recherchen, der Falter kriegt ein relativ kleines Inseratebudget von der Regierung
Wien, von der Stadt
im Vergleich
Wien, von der
zu dem,
Stadt
was andere
Wien
Medien bekommen.
Sind Millionen,
es zeigt sich auch, dass Medien, die weniger weit rechts stehen, wie zum Beispiel der Standard, in den letzten Jahren massiv an Inseratengeldern verloren haben. Also es zeigt sich schon,
Millionen,
dass in die Medien, in die investiert wird, dass gerade Medien sind, die nicht nur rechtslastig sind, sondern die vor allem auch mit Desinformation auffallen, die mit russischer Propaganda auffallen und die mit Falschmeldungen auffallen. Gerade ein Medium wie Express zum Beispiel. Ja. Ich glaube, jeder zweite, dritte Artikel ist mindestens ein Fehler drinnen, bis hin dazu, dass Namen falsch geschrieben
werden. Ist das nicht eher ÖVP-nahe, was hat Express mit
dem Naja, weil der Richard Schmidt, der ehemalige Chefredakteur, vielleicht auch eine gewisse Nähe zur FPÖ hat.
Ich glaube, das zeigt es gar nicht. Das kann man
nicht. Man sieht schon, dass wieder in Österreich tatsächlich ein Problem
ist.
Ich rede ja auch von Richard Schmidt und nicht von der Frau Schütz.
Es zeigt uns doch im Wesentlichen eines. Was die politischen Parteien mit ihrem Geld machen, sollen sie machen, das haben sie auch zu verantworten.
Aber nicht mit unseren Steuergeldern.
Genau. Und wenn dann, wenn dann Parteienvertreter, Minister oder Ministerin werden und mit Steuergeldern hantieren, dann glaube ich, sollte die Antwort darauf ganz einfach sein: Ministerien sollen überhaupt nicht inserieren.
Punkt. Ist eine Möglichkeit. Möglichkeit.
Sondern woraus entsteht das? Das entsteht ja dadurch, dass die Medien quasi mit ihrer Medienförderung nicht entsprechend auskommen und zusätzlich ein Herandienen an die Politik, um Geld zu bekommen, immer wieder passiert. Das passiert, seit ich Politik verfolge. Und das ist rechts wie links wie Mitte, das ist überall letztlich gleich. Und ich glaube, dass wir dem Problem nur Herr werden, wenn wir sagen, so, Ministerien inserieren gar nicht.
Ja, aber das muss dann auch für die Stadt Wien gelten, nicht nur für Ministerien.
Ja, nein,
natürlich.
Ne?
Grundsätzlich muss man dann sagen, dann sollen wir eine Medienlandschaft finanzieren aus Steuergeldern, da bin ich durchaus dafür.
Aber da sagt doch immer der Bundeskanzler, auch Karl Nehammer, dass es sehr, sehr schwierig ist. Jetzt macht man als Regierung, egal in welcher Körperschaft jetzt, ohnehin schon Richtiges, aber die Menschen kriegen es oft gar nicht mit, dann inseriere ich halt das. Ist ja eigentlich nachvollziehbar, oder?
Ja, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen sinnvollen Informationen und Inseraten,
ja,
die ganz
das
offensichtlich Werbung sind.
Wo ist die Grenze?
Es bräuchte einfach wirklich ein vernünftiges Gesetz, wo man einmal mit diesen Inseraten aufhört. Da bin ich ganz beim Herrn Winkler, das unterschreibe ich, das sehe ich ganz genauso. Ich finde aber gleichzeitig schon, dass es ein Problem ist zu sagen, es wären ja eh immer alle gleich, weil das macht wirklich Politik verdrossen. Und wir sehen in der Qualität massive Unterschiede und wir sehen auch in der Art der Beeinflussung massive Unterschiede. Und der Punkt, den ich einfach sehe, ist, jetzt funktioniert die Medienförderung so, dass es sich einerseits anhand der Reichweite orientiert und zum anderen orientiert es sich daran, welches Ministerium gerade von wem besetzt ist und wer da gerade Glück hat und gerade zum Zug kommt. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Es gibt dutzende parlamentarische Anfragen, wo das schon alles beantwortet ist. Das ist ja auch nichts, was im Geheimen bleibt. Das sind ja alles Informationen, die völlig transparent sind. Es gibt genug Abgeordnete, die alle Ministerien gefragt haben, wann habt ihr wo, womit inseriert. Das sind alles Dinge, die öffentlich sind. Und wir führen im Jahrestag letztlich immer wieder dieselben Diskussionen. Also wenn wir glauben, dass uns das aufregt, und ich glaube, dass es uns zu Recht aufregt, dann kann die Antwort darauf nur sein, aus, dann darf die Politik nicht mehr inserieren. Dass es zu wenig Informationssendungen oder Ähnliches gäbe, wo die Bevölkerung über politische Inhalte informiert wird, das glaube ich nicht. Gerade dieser Sender zeigt es ja x-mal vor. Da kommt ja kein Tag ohne, ich würde jetzt einmal schätzen, 1,5 Stunden Politik vor, wo sich Politikerinnen und Politiker mit ihren Themen verbreitern können. Also warum die Politik auch noch inserieren muss, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir inserieren auch nicht. Und kommen trotzdem gut voran.
Gut, ja. Lassen wir das so stehen und schauen einfach zu unserem nächsten Thema. Pro Monat kommen derzeit aus Syrien rund 350 Kinder und Jugendliche nach Wien. Das machen sie vollkommen legal im Rahmen des sogenannten Familiennachzugs für Asylberechtigte. Pro Monat bedeutet das allerdings für die Stadt Wien auch den Zuzug von quasi 14 neuen Schulklassen. Dabei fehlt es schon jetzt, ganz ohne diese neuen Klassen, an Raum bzw. an Lehrkräften. Herr Winkler, die Stadt Wien muss jetzt auch reihenweise deshalb Containerklassen aufstellen, wogegen viele Eltern bereits Sturm laufen, die das gar nicht gut finden.
Ja, für mich ein Totalversagen der Politik. Wirklich ein Totalversagen. Das ist ein Problem, das sichtbar war, das sich genähert hat und keiner hat was getan. Draufzahlen tun jetzt die Kinder, draufzahlen tun die Eltern, draufzahlen tun die Lehrerinnen und Lehrer. Jetzt quasi brennt der berühmte Hut. Jetzt muss man schnell was machen. Sie sagen 350 Kinder pro Monat und ja kein Ende in sich. Das steigt auch gegenüber dem letzten Jahr deutlich an. Jetzt werden wir Containerklassen brauchen. Das ist kein Ziel, aber das ist jetzt eine Erste-Hilfemaßnahme. Aber in Summe muss man da schon sagen, da hat das Rote Wien, da hat der NEOS zuständige Stadtrat, da hat das Bildungsministerium, da haben alle letztlich ein Problem, das sich ausrechnen lässt, das auf uns zugekommen ist, einfach weggeleugnet, weggeschaut und jetzt haben wir die Misere. Leidtragende sind die Kinder.
Frau Bonn-Mehner, also das heißt Totalversagen, diesen Nachzug, der nicht seit gestern erst möglich ist, hat man da in Wien offenbar gar nicht eingerechnet?
Christoph Wiederkehr hat seinerseits gesagt, sie haben mit einem Teil des Zuzugs natürlich gerechnet, aber nicht mit dem Ukraine-Krieg. Der war, das waren, glaube ich, nochmal so 4.000 Schülerinnen. Da wussten die nicht, dass die kommen würden. Aber ich glaube, das
ist aber auch schon vor 2 Jahren begonnen.
Und ich glaube auch nicht, dass das die Grundlage des Problems ist. Ich sehe die Grundlage eher da, dass wir in Österreich das gleiche Problem haben wie in Europa. Nämlich, dass wir keine vernünftige Aufteilung innerhalb von Österreich, genauso wie innerhalb von Europa, der Flüchtenden haben, sondern dass sich die halt alle zentrieren an dem Ort, wo sie sich am wohlsten fühlen, wo sie die besten Leistungen bekommen. Und dementsprechend führt das halt dazu, dass sich gerade in Wien besondere Cluster bilden. Und das ist natürlich ein Problem. Und das könnte man in den Griff kriegen, indem man zum Beispiel bundesweit einheitliche Leistungen setzt und indem man auch sagt, es muss einen fairen Verteilungsschlüssel geben. Das ist das, wo wir alle einer Meinung sind, glaube ich, dass es das in Europa zum Beispiel braucht. Ich verstehe nicht, warum es innerhalb von Österreich nicht funktioniert. Und es gibt Bundesländer, da finden so gut wie gar keine Flüchtlinge einen Platz. Und es gibt Bundesländer so wie Wien, die sind halt sehr offen, die haben halt bessere Sozialleistungen und die geben sich mehr Mühe und die tun auch mehr. Und die kommen halt jetzt zum Handkuss. Und dass das nicht unbedingt fair ist und gerecht ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Und dass da jetzt nicht unbedingt Wien schuld ist. Ich finde, da macht man sich's halt schon ein bisschen sehr, sehr einfach, jetzt zu sagen, das Rote Wien ist schuld.
Ich habe Ihnen gesagt, das ist das Rote Wien genauso schuld wie der zuständige Stadtrat, genauso wie das zuständige Ministerium.
Das Problem ist der Föderalismus.
Schon, aber das ist alles nicht neu. Das ist ein berechenbares, vorhersehbares Problem gewesen. Und wir können uns Verteilungsschlüssel in Europa wünschen, wir können sie in Österreich wünschen. Wir haben gesehen, dass das auf uns zukommt. Nichts davon ist von der Politik gemacht worden. Und jetzt haben wir dieses Problem.
In Österreich können wir den Verteilungsschlüssel halt umsetzen, in Europa nicht.
Das ist völlig richtig, was Sie sagen, Herr Winkler, auch völlig richtig, was Sie sagen, Frau Bonn-Mehner. Nur das Grundproblem ist das, dass dieser Familiennachzug ein massiver Pull-Faktor für illegale Zuwanderung ist. Ne? Schauen Sie, es sind seit 2015 Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende weitgehend junge Männer, ne, die also ihre Familien jetzt nachholen können. Das ist rechtlich gedeckt in der EU und auch in Österreich. Ne. Es sind auch zum Teil junge Männer geschickt worden, um die Familien nachholen zu können. Und das ist eigentlich vom Asylrecht. Die suchen ja um Asyl an, diese jungen Männer oder weitgehend Männer, ne, die also als politisch Verfolgte und Kriegsflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge, was auch immer. Ne. Großenteils durchaus auch zu Recht. Ne. Und die Frage ist dann, wird man das weiter aufrechterhalten müssen, dass die ihre Familien, wobei ja nicht einmal genau eingegrenzt ist, was Familie ist, das sind ja Großfamilienverbände, nachholen können. Und das ist natürlich ein Pull-Faktor. Wir sagen, jetzt haben wir einen dort, ne, da haben wir den Fuß in der Angel und der kann jetzt alle nachholen. Das ist leider, ich meine, so brutal das ist und menschenrechtlich ist das auch eine hochproblematische Geschichte, ist mir klar. Aber man wird das nicht schaffen können. Ne? Die Stadt Wien ist deswegen, da haben Sie auch absolut recht, weil hier die sozialen Bedingungen so gut sind für die Leute. Die Leute kommen daher, weil es eben da wirklich von der Versorgung her, von der Grundsicherung und gute Bedingungen gibt. Ne? Aber man wird das, Österreich und auch Europa, wird das nicht schaffen können, diesen Familiennachzug.
Also Michael Ludwig, der Wiener SPÖ-Bürgermeister, ist jetzt womöglich, hat zweimal zuhören müssen, weil er gerade gehört, dass Andreas Mölzer die Stadt Wien und ihre Sozialleistungen lobt. Aber wir haben einige Fragen, die wir da schon besprechen müssen. Dieser Familiennachzug womöglich ein Ding, das nicht gut ist, weil nicht zu managen, beziehungsweise Schluss mit dieser Form der Migration. Das sagt ein sehr bekannter Ex-Politiker. Und Sie werden gar nicht glauben, von welcher Partei der kommt. Wir sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück bei Wild umstritten mit Veronika Baumener, mit Matthias Winkler und mit Andreas Mölzer. Wir sprechen gerade über das Thema Familiennachzug. Pro Monat kommen jetzt 350 Kinder und Jugendliche nach Wien aus Syrien, umgerechnet 14 Schulklassen. Und das bringt die Stadt Wien tatsächlich an ihre Grenzen. Herr Winkler, Sie sagen, das ist ein ganz anderes Problem, dass Sie das sehen. Jetzt bin ich gespannt, welches.
Ich glaube, wir haben schon mehrere Probleme gleichzeitig. Auf der einen Seite wäre ein Verteilungsschlüssel wünschenswert, hilft uns aber in der Situation jetzt auch
das heißt,
nicht.
Verteilung von Wien auch auf andere Bundesländer.
Auf andere Bundesländer und innerhalb Europas auf andere Länder. Natürlich würden wir uns das wünschen. Die Diskussion ist Jahre alt und hat bis jetzt nicht gefruchtet. Und wenn wir das konkret machen, eine Familie lebt in Wien, vielleicht seit 2-3 Jahren, jetzt kommen die Kinder nach, die haben jetzt in Wien keinen Schulplatz und jetzt müssen wir sie in ein anderes Bundesland übersiedeln. Das wird also real nicht funktionieren und wird eine Riesendiskussion werden. Das, was dahinter steht, ist, glaube ich, ein Offenbarungseid eines Totalscheiterns, wo sich jeder, der Verantwortung hat, eigentlich an der Nase nehmen muss, weil das war vorhersehbar. Das ist ein vorhersehbares Problem und niemand hat etwas getan. Und jetzt müssen Container aufgestellt werden, Schulklassen sind überfüllt, die Kinder sind die Leidtragenden. Und da muss man schon sagen, ich sage jetzt nicht das Rote Wien oder der Neos Stadtrat oder wer andere, alle zusammen sind hier an die Wand gefahren. Und das haben wir nicht nur bei der Migration und jetzt beim Nachzug der Familien, das haben wir in vielen anderen Themen auch, Pension und viele andere mehr, wo wir zusteuern auf ein vorhersehbares Problem und die Politik tut nichts, bis es de facto zu spät ist und dann um sehr viel Geld mit sehr viel Aufwand und sehr viel Leidtragenden repariert werden muss.
Veronika Baumener hat in der Werbepause gefragt, bitte, wer ist der Politiker, der sich da so klar zum Thema Migration äußert? Ich will das gerne mit Ihnen auflösen. Das ist Matthias Stolz, der ehemalige Neos-Gründer, der sagt nämlich ganz konkret, und das in sehr klaren Worten, Zuwanderung darf so nicht weitergehen. Wir schaffen das nicht mehr. Wien schafft's nicht mehr. Hier landen schlussendlich 90% aller, die kommen. Die meisten davon in Favoritas in diesem Wiener Stadtteil. Das ist grob fahrlässig. Und dann sagt Matthias Stolz, erstens Zahlen runter, Residenzpflicht her. Also wenn Matthias Stolz, der ist kein FPÖ-Mitglied ist, sagt Zahlen runter, sagen Sie das dann auch?
Nein, Matthias Stolz sagt ganz, ganz viel, was ich nicht unterschreiben würde. Und ich würde auch weniger Zeit mit Bäumen umarmen verbringen wie er. Aber er macht interessante Musikprojekte, muss ich an der Stelle positiv hervorheben.
Wir sprechen aber über dieses Posting.
Ganz genau. Ich glaube, was tatsächlich ein Punkt ist, der ja auch vom Christoph Wiederkehr kommt, was ein Argument ist, das absolut zulässig ist, ist zu sagen, wenn sich die Bundesländer so bequem machen, dass sie sich in Wien abputzen und ihre Leistungen runterfahren, womit Wien immer attraktiver wird, dann kann man schon gerechterweise sagen, dann soll es Abgleichszahlungen geben. Also dann soll zum Beispiel ein Bundesland, das einen Bruchteil von dem aufnimmt,
wie Frau Barmener, Herr Stolz sagt die Zahlen runter, er möchte weniger Migration. Ist das für Sie gut oder ist das für Sie schlecht? Das wäre ja auch eine Lösung des ganzen Problems, oder nicht?
Ich glaube, dass das einfach keine reale Option ist, weil ich denke, dass die Migration sowieso nicht stoppbar ist. Ich weiß, dass es populistische Parteien gibt, die dann gerne mal behaupten sofort, ja, wir bauen jetzt eine Mauer oder wir bauen jetzt einen Zaun und dann kommt niemand mehr. Aber wenn wir ehrlich sind, dann gibt es nur drei Varianten, wie das tatsächlich passieren könnte. Wir werfen Babys ins Meer, das passiert bereits, das möchte ich nicht. Wir erschießen Menschen an der Grenze, das möchte ich auch nicht. Und das Dritte, das, was bereits jetzt passiert. Es gibt gewisse Ghettos, die sich bilden entlang von Grenzgebieten, wo Menschen wirklich unter den unwürdigsten, erbärmlichsten Bedingungen leben müssen, wo Kinder im Winter in der Kälte im Dreck liegen. Und auch das möchte ich nicht. Das heißt, Migration findet statt. Migration hat immer schon stattgefunden. Wir haben eine Erderwärmung, die immer deutlicher spürbar wird.
Aber es gibt gesetzliche Rahmenbedingungen.
Also Menschen werden weiter migrieren.
Und der Familiennachzug ist eine Sache, die gesetzlich geregelt ist. Und Gesetze kann man demokratisch auch ändern, unter Umständen auch verschärfen.
Aber es gibt halt auch Menschenrechte. Und jetzt hat die ÖVP in den letzten Wochen viel über Leitkultur geredet. Und eine unserer Leitkulturgrundsätze ist, wir halten uns an die offizielle Erklärung der Menschenrechte. Und da steht natürlich drinnen,
aber heißt das, dass ein Familienzuzug auch möglich sein muss. Das würde dann ja am Ende des Tages bedeuten, dass halt jeder Mensch, der jetzt flieht und nach Österreich kommt, halt dann auch hier seine Rechte hat. Wollen Sie das?
Ich glaube, dass es möglich wäre, die Migration in einer sinnvollen Art und Weise zu regeln, wenn es einen Verteilungsschlüssel in Europa geben würde.
Gut, aber über das sprechen wir seit Jahren,
Frau Barmener. Und wenn es das in Österreich geben würde.
Ich sage,
in Europa haben wir keinen Einfluss, aber in Österreich haben wir sehr wohl einen Einfluss. Und ich glaube, wenn man die Zahlen, die sich jetzt alle auf Wien konzentrieren, wenn man die auf die Bundesländer aufteilen würde, dann
Menschen,
wäre das überhaupt kein Problem.
Die Menschen, die in Wien sind, Asylberechtigte, die sind aus gutem Grund in Wien, weil sie dort auch ihre Community haben.
Genau.
Die haben vielleicht wenig Interesse an Telfs in Tirol. Die wollen in Wien sein und nicht nur wegen den Leistungen.
Und jetzt könnte ich den Johannes Kopf zitieren, der zum Beispiel auch sagt, wenn du erwerbslos bist, dann geh doch nach Tirol und arbeite dort. Und dann sagt er, setzen wir Anreize, dass Menschen, die in Wien keinen Job finden, nach Tirol gehen. Also da bei Österreich.
Das wäre bei einem Asylwerber oder Asylberechtigten für Sie auch vorstellbar.
Ich glaube, ich glaube wenn es tatsächlich die gleichen Bedingungen und Voraussetzungen in Tirol genauso geben würde wie in Wien, dann hätten wir die Problematik in dieser Form gar nicht. Und wenn es dann noch dazu den Anreiz gäbe, dass ich dort...
Also ich glaube, wir hätten
die Zahl runter, ja oder nein?
Die Problematik haben wir unabhängig von Wien, auch eine Verteilung auf andere Bundesländer, würde diese permanent steigenden Zahlen nicht lösen.
Ja,
wir haben
kommunizierende Gefäße.
Wir haben im Jahr 2012, rund um die 18% Menschen gehabt, die Migrationshintergrund hatten. Und wir haben im Jahr 2023 rund 26% der Bevölkerung, die Migrationshintergrund haben, wovon ein überwiegender Teil im Ausland geboren ist, also in erster Generation zugezogen ist. Und ich würde gar nicht da dagegen reden, sondern wir müssen diese Fakten zur Kenntnis nehmen, dass eine ständig steigende Menge an Menschen, die zu uns flüchten, aus unterschiedlichsten Gründen, und dahinter stehen jeweils immer hochdramatische Situationen wahrscheinlich, aber wir müssen eine Antwort darauf geben.
Aber was ist denn die Antwort?
Die Antwort darauf kann entweder nur sein, wir stellen die Budgetmittel, die Ressourcen für das alles zur Verfügung. Das muss aber eine bewusste politische Entscheidung sein. Oder wir müssen uns dafür einsetzen, dass diese Menschen an andere Länder weitergeleitet werden.
Also auch hier, Verteilung.
Aber, okay, so wie bisher weiter wird das nicht funktionieren.
Herr Mölzer.
Ja, das ist sicher so gegeben, wenn man die ganzen Begleiterscheinungen, die wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten diskutiert haben, die ganzen Kriminalfälle, die Zustände in Favoriten und im Pirat, dann sieht man, es ist die Aufnahmekapazität Österreichs erschöpft. Ne? Und das fühlen auch die Leute.
Das Boot ist ja schon seit Jahrzehnten voll. Das sagt das Ihre Partei immer wieder.
Das ist die Frage, wie man das definiert. Ne? Aber wenn Sie also in die Bevölkerung, und das ist der Souverän dieser Republik, ne, der Wähler und Bürger. Ne? Wenn Sie die fragen, wird sicher eine große Mehrheit sagen, es geht so nicht weiter, wie das der Herr Winkler sagt, so geht es nicht weiter. Man muss ordnungspolitische Akzente setzen und da haben Sie wieder recht, natürlich möglichst im Rahmen der Menschenrechte, möglichst human. Das ist eh klar, als würde keiner, wie Sie sagen, Babys ins Meer schmeißen.
Das ist, passiert.
Ja, aber das ist trotzdem ein blödes Argument, denn so sind wir nicht besser, weil das ist nicht die reale Frage. Daher, wie hast du wiederkehrt, der Wien schmeißt keine Babys ins Meer, nicht einmal in den Donaukanal, sondern er muss schauen, dass er mit einem Container dieses Problem oder mit Containern das Problem löst. Aber wir müssen ordnungspolitisch möglichst menschenrechtskonform, möglichst demokratisch Regeln finden dafür. Das geht's nicht. So weitergehen kann es nicht.
Habe ich eingangs schon gesagt, bei diesen Containerklassen, da ärgern sich jetzt viele Eltern, natürlich die vermutlich einfach nichts gegen unsere Zuwanderer haben, die aber sagen, ich bin in einem Hochsteuerland.
Das ist ja auch ärgern, wenn ihr Kind hin? Jetzt...
Wieso muss jetzt mein Kind im Container, in der Containerklasse sitzen und irgendein, weiß ich nicht, Quereinsteiger unterrichtet mich jetzt in Mathematik?
Ja, natürlich ist das ein Problem. Und ich
aber das muss man in Kauf nehmen, weil es dazu ist.
Also ich habe jetzt zum Beispiel auch das Problem, bei mir, in dem Ort, wo ich lebe, gibt es zu wenig Lehrkräfte, weil es einfach so einen Lehrerinnenmangel in Österreich gibt. Ja. Da sind zwei Klassen auf eine Lehrkraft zusammengelegt, weil man es nicht einmal mehr teilen kann, obwohl es von den Zahlen her eigentlich notwendig wäre, weil wir das notwendige Personal nicht haben. Das hat aber schon noch sehr, sehr viel damit zu tun, dass die Arbeitsbedingungen nicht besonders attraktiv sind und die Löhne nicht besonders hoch sind. Und auch da kann man sagen, naja, man muss halt Geld investieren. Und ich frage mich jetzt als Staat, wo investiere ich lieber Geld als in Bildung und in Lehrkräfte? Und wir brauchen, also gerade bei Kindern tue ich mir halt auch ein bisschen schwer, weil Kinder sind diejenigen, wo ich aber das geringste Problem habe.
Frau Bahnmännern, ich bin inhaltlich komplett bei Ihnen, verweise nur darauf, dass laut OECD wir eines der teuersten Bildungssysteme weltweit haben. Also an Geld alleine scheitert es hier.
Aber da
womöglich nicht. Ich wollte sagen, ich bin aber inhaltlich bei Ihnen.
Aber da möchte ich ergänzen, auch da haben wir wieder das gleiche Problem, das wir in Österreich leider immer wieder haben, in ganz, ganz vielen Themen. Wir haben den Föderalismus und das führt dazu, dass sich alle gegenseitig aneinander abputzen. Und das ist eine ewige Spirale nach unten. Und wir haben de facto eine Situation, wo die Bundesländer miteinander im Wettbewerb stehen, wo man sich versucht, gegenseitig zu unterbieten, weil dort, wo es am unattraktivsten ist, da kommen am wenigsten hin. Das Resultat ist, Wien spielt da nicht mit und jetzt kommt Wien zum Handkuss. Und das heißt, die sich am meisten Mühe geben, werden bestraft.
Aber
das nicht die Lösung sein kann.
Dass aber Föderalismus hin oder her, die Menge, die auf Österreich zukommt, inklusive den zum Beispiel jetzt der Kindernachzug, das ist letztlich zu viel für unsere Systeme. Also müssen wir entweder unsere Systeme...
Sie diese Behauptung? Ich kenne keinen einzigen Experten oder Expertin, die das sagt, weil wir haben in manchen Bundesländern wie im Burgenland de facto gar keine Migration.
Also. Wir haben jetzt 10 Minuten lang diskutiert darüber, dass die Systeme in Wien bereits zerbrechen. Wir haben gerade diskutiert, dass 350 Kinder vorwiegend aus Syrien jedes Monat kein Ende in Sicht Österreich kommen.
Aber doch nicht in Vorarlberg.
Nach Österreich kommen.
Aber die Familie von den Kindern ist in Wien, sonst würden die ja nicht nachkommen. Muss man ja hier auch sagen.
Also das Problem ist weniger der Föderalismus als vielmehr die ungebrochene Menge an Menschen, die bei uns versucht, sozusagen ihr Leben zu retten etc., was legitim ist und was ordentlich ist. Aber wir müssen uns entweder dazu bekennen, dass wir unglaublich viel Geld, Struktur und so weiter in dieses Thema pumpen. Wir müssen es nur lösen, weil die Kinder, die jetzt in der Schule sind und dann in einer Containerklasse sitzen oder keine Lehrer mehr haben etc., das kann nicht unsere Antwort sein. Also entweder, und damit hat der Herr Stolz schon recht, entweder Zahlen Stopp und runter oder Systeme massiv aufblasen.
Eine Korrektur, es geht nicht nur um 350 Kinder, das sind die Familien, das sind die Frauen, die Großeltern, die Onkel, Tanten, die Kinder sind nur die jetzt in die Schule kommen, sind ja Zehntausende, es sind nicht nur 350. Ne?
Okay, gut, dann schauen wir zu unserem dritten Thema des Tages. Gestern, auf den Tag genau vor 6 Monaten, kommt es zu dem verheerenden Terroranschlag auf Israel. In den frühen Morgenstunden des 7. Oktober, es ist ein jüdischer Feiertag, stürmen hunderte Terroristen der Hamas ein über nahes Kibbutz, also nahe der Grenze, und stürmen auch ein Musikfestival. Rund 1200 Menschen werden brutal ermordet, 239 Menschen werden verschleppt. Jetzt, 6 Monate später, sind noch immer rund 100 Geiseln in der Gewalt der Hamas-Terroristen. Die israelische Armee, die hat den Gazastreifen wortwörtlich in Schutt und Asche gelegt. Und 30.000 Menschen sollen dort bereits gestorben sein. Frau Bornmehner, wie löst man das? 100 bis 130 israelische Geiseln sind nach wie vor in der Gewalt von Terroristen. Seit einem halben Jahr, das ist für uns hier ja im Wohlstand völlig unvorstellbar. Hm. Was kann man jetzt tun? Gibt es da noch was zu tun?
Na, wenn es so eine einfache Lösung geben würde, dann hätte die wahrscheinlich schon jemand gefunden. Also ich glaube, das ist der schwierigste Konflikt, den es auf dieser Welt gibt und auch der, der schon am längsten geführt wird. Und es gibt keine einfache Lösung dafür. Und ich glaube, es gibt auch keine Lösung dafür, die alle zufriedenstellt. Ich glaube eher, man wird irgendwie einen Kompromiss finden müssen. Das Schwierige an dem Ganzen ist, man kann es sich nicht zu leicht sagen, okay, Israel soll jetzt einfach aufhören, sich zu verteidigen, weil die Hamas wird nicht aufhören und die Hamas ist niemand, mit dem man verhandeln kann. Gleichzeitig ist aber natürlich die Problematik da, dass inzwischen immer mehr Zivilistinnen unschuldig zu Tod kommen und dass es auf jeden Fall Korridore geben muss und dass man auf jeden Fall der Bevölkerung dort die Möglichkeit geben muss, da irgendwie rauszukommen. Also es ist für beide Seiten unbefriedigend und das ist ein einziges Desaster und eine Katastrophe, aber man wird irgendwie einen Mittelweg finden müssen, weil die Toten einfach zu viel werden.
Es hört man, Herr Mölzer, dass es an sich jetzt schon Verhandlungen gibt. Ägypten, die Emirate bzw. Katar sind hier beteiligt. Die versuchen es von der Hamas, diese Geiseln freizupressen, im Gegenzug, dass die israelische Armee sich mal zurückhält. Das hat am Abend der israelische Premier Benjamin Netanyahu gesagt. Ja, der Termin für diesen Einmarsch in Rafah, das ist diese Stadt im Süden, wo es eigentlich ja, die Menschen hingetrieben wurden. Dieser Termin, der würde feststehen.
Naja, das Ganze hat eine apokalyptische Dimension für die betroffenen Menschen auf diesem engen Raum des Gazastreifens. Ne? Und es ist, wie gesagt, man muss das immer betonen. Ne? Es war der Überfall, das genuin Böse, ne? dieser Hamas-Überfall auf Israel.
Wir sehen hier auch ein paar Bilder
von den Opfern. Ja. Auf der anderen Seite ist Verhältnismäßigkeit jetzt des Feldzugs danach ist nicht mehr gegeben, natürlich. Das ist das eine. Ne? Und wie kommt man raus? Dazu kommt die innenpolitische Komponente, dass Bibi Netanyahu offenbar quasi mit der Fortführung des Kriegs oder mit einem Sieg oder was er als Sieg bezeichnet, sein innenpolitisches Überleben sichern will. Das ist ja eine weitere Dimension. Dann verliert Israel, obwohl das militärisch natürlich dort absolut dominant sein kann, wenn es will, alles machen kann. Aber es verliert weltweit natürlich an Sympathie dadurch. Wenn man schaut, also wie der Süden, der globale Süden, das beurteilt die Staaten und so, ist ja auch eine Tragödie für Israel, dass es als der Bösewicht dann für diese Länder dasteht. Ne? Also es ist wirklich, wie Sie sagen, Frau Bornmehner, man ist wirklich ratlos.
Herr Winkler, jetzt haben viele gesagt, wenn man diesen 7. Oktober zurückdenkt, da sind ein paar hunderte Terroristen dann nach Israel, haben dort unglaubliches Leid verursacht. Und dann haben viele gesagt, was haben sie dann geglaubt, dass passiert? Natürlich kommt die israelische Armee und wird das versuchen zu rächen. Andererseits, wenn ich jetzt ein Palästinenser bin und habe meine gesamte Familie verloren durch einen Bombenangriff, was haben sie denn dann glaubt? Das ist ja erst recht wieder Zuläufer für den Terror der kommenden Jahre. Das heißt, ein Konflikt, der nicht zu lösen ist?
Also ich glaube, zur Einordnung muss man auch noch dazu sagen, diesen Konflikt gibt es seit Jahrzehnten ungelöst. Und da haben sich große und kleine Organisationen, Staatspräsidenten aus dem Westen, aus dem Osten, von überall bemüht, um eine Lösung zu finden. Und bis jetzt ist sie nicht gefunden worden. Und im Moment sind wir wahrscheinlich in der schlimmsten Eskalationsspirale, die dieser Konflikt jemals erlebt hat. Weil wir müssen schon sehen, es gibt 33 Tote auf Seiten der Palästinenser.
33.000.
Noch 76.000 Verletzte. Bei den 33.000 Toten geht man von 12.000 Terroristen aus. Das heißt, für jeden Terroristen sind auch 2 Zivilisten gestorben. Und das ist das, was wir gemeinsam festgestellt haben. Der Terrorakt, der Überfall Anfang Oktober wird jetzt gerecht mit einem Krieg, der vor allem die zivile Bevölkerung betrifft. Lösung, glaube ich, gibt es da keine. Man sieht nur auch, dass auch die gesamte Kraft der Amerikaner gemeinsam mit Katar, eine United Nations, also alle, die sich da versucht haben, scheitern seit Jahrzehnten. Ob ob so eine Situation erst dann gelöst werden kann, wenn das Allerschlimmste passiert, so wie jetzt gerade. Da kann man letztlich nur hoffen und beten, dass das so schnell wie möglich vorbei ist und auch Benjamin Netanyahu erkennt. Ich meine, wenn er jetzt eine Initiative ankündigt, dann kann man ja davon ausgehen, dass die in den nächsten 48 Stunden stattfinden wird, dass das hoffentlich das letzte Gefecht ist und dass danach es eine Chance auf zumindest einen Waffenstillstand gibt.
Weil diese Stadt Rafah da im Süden, das grenzt an Ägypten, das ist im Grunde die Stadt, wo jetzt, ich glaube, 1,5 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser dorthin getrieben worden sind.
Von 2,2 Millionen Palästinensern sind 1,7 Millionen auf der Flucht. Ja. Ja. Also diese Bilder, die jetzt da parallel gelaufen sind, zeigen ja schon unfassbare Tragödien.
Aber Herr Winkler,
die Totalzerstörung dieses Landes.
Aber eines sage ich Ihnen auch, wenn die arabischen Brüder, ne, beispielsweise die Saudis, ne, solche Projekte, Billionenprojekte wie der Line, diese Geschichte, also wenn die investieren würden, zum Beispiel in eine Heimstätte für die palästinensischen Vertriebenen zu schaffen, ne, wäre das auch eine Lösung. Ne? Die Wüste Sinai und alles, diese Riesengebiete, wo man mit diesen Investitionen, mit diesen modernen Technologien alles machen könnte. Ne? Also da auf der einen Seite utopische Projekte in der Wüste, auf der anderen Seite das Elend dieser Menschen.
Zuerst müssen wir mal den Frieden herstellen. Ja,
das hört man dann auch immer wieder, Frau Bornmähner, wie sehen Sie das, dass man jetzt eigentlich interessanterweise Israel in erster Linie das Schicksal der palästinensischen Menschen umhängt und gar nicht den vielen Freunden, die es eigentlich geben müsste. Ägypten ist im Süden, Saudi-Arabien wurde angesprochen. Die Hamas sitzt in Katar im Luxus. Also da gibt es schon viele arabische Länder, die eigentlich helfen könnten. Ägypten hat genauso die Grenze zugemacht. Warum ist ausgerechnet der Feind dafür verantwortlich, wie es den Palästinensern geben soll?
Das ist eine absolut berechtigte Frage. Genauso wie man natürlich auch sagen muss, dass das Problem hier auch das ist, dass die Hamas sich bewusst unter Zivilisten versteckt, bewusst unter Krankenhäusern, bewusst unter Schulen und dass die natürlich das provozieren, dass so viele Zivilistinnen umkommen. Mhm. Also da jetzt einfach, es ist sich einfach zu machen und sagen, Israel ist schuld, ist definitiv falsch. Bibi Netanyahu ist aber natürlich einer, und da hat Matthias, da haben Sie recht, Herr Mölzer, der nutzt das natürlich jetzt aus, weil der weiß natürlich, es gibt in der Bevölkerung immer mehr Stimmung gegen ihn. Der ist seit Jahren schon ordentlich angeknackst und der hat es nicht mehr einfach. Mhm. Und der versucht halt jetzt, eine möglichst starke Hand zu fahren, um damit halt irgendwie ein besseres Wahlergebnis zu schaffen. Ich glaube halt...
Die Wahl überhaupt hinauszuziehen.
Genau. Ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo man sich durchaus überlegen sollte, ob es nicht notwendig wäre, dass die UNO zum Beispiel dort wirklich einmarschiert und dass man da wirklich einen internationalen Zusammenschluss macht. Weil es offensichtlich, ich meine, der Konflikt geht jetzt mindestens seit den 70er Jahren. Ich befürchte, es wird anders einfach nicht mehr zu lösen sein. Und ich befürchte vor allem, es wird keine ideale Lösung geben.
Seit 1948.
Seit 1948 letztlich, 24 Stunden nachdem der Staat Israel gegründet wurde, wurde ihm der Krieg erklärt. Seit damals geht es da quasi mehr oder weniger zum schlimmen Konflikt gegeneinander. Leider, wir sind am Ende der Zeit. Ich wünsche uns allen jetzt, dass wir in einem halben Jahr nicht noch über diesen Konflikt sprechen müssen. Das wünschen wir allen Beteiligten, dass hier möglichst wenig Leid in weiterer Folge noch zusätzlich passiert. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Veronika Bornmähner. Ich bedanke mich bei Matthias Winkler. Vielen herzlichen Dank, Andreas Mölzer. Und natürlich auch bei Ihnen. Morgen, da bitte ich Sie unbedingt Eishockey zu schauen. Da gibt es spannende Spiel 3 in der Top-Finalserie zwischen dem Klagenfurter AC, also dem KAC und Red Bull Salzburg. 19.05 Uhr live aus Klagenfurt. Morgen Abend Spiel 3 in der Serie steht es 1:1. Und am Mittwoch sind wir dann wieder zurück mit Staranwalt Manfred Einnetter, mit Profiljournalistin Eva Linsinger und mit dem ehemaligen Grünabgeordneten Harald Walser. Also morgen Eishockey und am Mittwoch sehen wir uns wieder, wenn Sie wollen, um 21 Uhr.